Wissenswertes aus der chinesischen Medizin. Ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Folge 22. Gesund essen mit Lust. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Und heute spreche ich mit Suse Groth. Hallo Suse, oder Moin, wie man bei euch sagt.
Ja, hallo Moin aus Hamburg.
Du bist zertifizierte Kraftsuppenexpertin nach Ruth Rickmann sowie Gründerin und CEO von Kraftsuppe Hamburg. Und du unterrichtest auch zu chinesischer Diätetik und Kraftsuppen beim ABZ Mitte, der DECFA und nächstes Jahr auch beim TCM-Kongress in Rothenburg. Da gestaltest du einen Vormittag zur Diätetik. Du bist außerdem Koch und Qigong-Trainerin an der Akademie für gesundes Leben im Taunus. Ja, wie bist du überhaupt zum Thema Ernährung und insbesondere Kraftsuppen gekommen?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Erstmal habe ich eigentlich ein Leben lang gerne gekocht. Ich habe schon sehr früh angefangen, für meine Familie zu kochen. Nicht, weil ich musste, sondern weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich habe dann, während ich mit meinem ersten Kind schwanger war, gemerkt an meinem Körper, dass da irgendwie ich in einem Mangel bin. Und habe mich da ich hatte vorher 15 Jahre vegetarisch gelebt. Und die Schwangerschaft, die erste, bekam mir nicht so gut und das Kind wurde zu früh geboren. Und da hatte ich dann im Krankenhaus das Gefühl, ich war Hunger im Krankenhaus. Das war keine gute Ernährung. Und habe dann meinen Mann immer losgeschickt. Der hat immer Essen im makrobiotischen Restaurant da in Berlin geholt. Und da habe ich gemerkt, aha, irgendwie geht da noch mehr mit Nahrung. Und habe dann angefangen, mich für die TCM zu interessieren, weil ich wissen wollte, warum habe ich manchmal Lust auf bestimmte Lebensmittel und zu anderen Zeiten auf andere Lebensmittel. Da muss doch irgendwas dahinter stecken. Und da kam ich dann halt, habe ich die Antworten in der TCM gefunden und habe dann da eine Ausbildung gemacht zur Diätetik Ernährungsberaterin beim ABZ in Wuppertal damals, bei Helmut Magel. Und da war es dann so, dass ich das immer mehr herauskristallisierte, dass ich gemerkt habe, die Kraftsuppe ist eigentlich für mich das Herzstück der TCM-Küche. Also das ist das, wo ich so unheimlich viel mit bewirken kann. Ist ja eigentlich auch so in der deutschen oder europäischen Küche, dass man sagt, keine Ahnung, was mache ich dran ans Essen? Mach mal einen Brühwürfel dran.
Ja,
genau. Würze mal mit hier, was habe ich mal mitgebracht hier, klare Suppe, gell? Auch gibt es auch in Bio-Qualität. Oder Brühwürfel, der gute alte Brühwürfel, der ja aber von den Zutaten her auch im Biosektor Gemüsebrühe keine wirkliche Brühe irgendwann mal war, sondern das ist ein Kunstprodukt. Und dann habe ich gemerkt, nee, wenn ich schon damit würze und das einbauen möchte, dann kann ich mit den TCM-Kraftsuppen genau so die einsetzen, wie ich das brauche für mich, beziehungsweise für jetzt Patienten, die bestimmte Syndrome haben. Und das erleichtert das Kochen einfach, finde ich tatsächlich. Also das ist einfach sehr, wird sehr gerne angenommen. Und ich habe mich dann, als ich das zweite Mal schwanger war, hatte ich ja schon die Ausbildung und da habe ich dann anders damit umgehen können. Ich habe dann tatsächlich eine Hausgeburt gemacht, das war damals noch möglich vor 22 Jahren und hatte vorher ganz viele Kraftsuppen für mich gekocht, mich bevorratet und als es dann soweit war, musste ich die nur noch aufmachen und aus dem Kühlschrank holen. Und das habe ich dann halt dann professionalisiert, also dass die jetzt auch ohne Kühlung haltbar sein können und so weiter. Und das ist eigentlich tatsächlich, also habe ich den Einstieg gefunden über meinen eigenen Körper zu merken, es gibt eine Möglichkeit, dem noch Besseres zu tun als das, was mir angeboten wird.
Und in der chinesischen Medizin empfehlen wir, das lernen wir auf jeden Fall immer in der Ausbildung, Hühnerbrühe zum Qi-Aufbau, Rinderbrühe zum Blutaufbau. Aber wenn man das Kochbuch von Ruth Rickmann liest, ist das Thema Kraftsuppen noch viel umfangreicher. Was umfasst das denn alles?
Ja, es umfasst tatsächlich In der chinesischen Medizin ist der Begriff Suppe ein bisschen sehr suppig, sehr breit, sehr weit. Und zwar diese Tang, die wird Tang genannt, diese Suppe. Und das wäre zum Beispiel auch ein Congee. Ein sehr wässrig gekochtes Congee ist auch eine Kraftsuppe. Und da könnte man dann halt chinesische Kräuter hinzufügen und dann hätte man auch eine heilende Kraftsuppe. Das ist jetzt nicht das, was ich mache, sondern ich sage, bei mir ist eine Kraftsuppe eine Kraftbrühe, die aus verschiedenen Zutaten besteht, tierischen und pflanzlichen oder auch nur pflanzlichen, wo ich dann Heilkräuter dazufügen kann, wenn ich möchte. Und das wird abgesaid und das wird dann eine naturtrübe, salzige Kraft. Brühe. Das ist bei mir eine Kraftbrühe und die gibt es natürlich in der TCM auch. Also in der TCM ist auch eine Kraftsuppe im weitesten Sinne ein Dekokt, was gekocht ist aus Heilkräutern. Eine Essenz ist auch eine Kraftbrühe. Und Ruth Rieckmann geht in ihrem Buch da sehr schön drauf ein. Also es ist ein ganz strukturiertes, sehr übersichtliches Buch, was auch extra so geschrieben ist, dass es für Laien gut zugänglich ist. Das finde ich den großen Vorteil, weil es gibt viele sehr, sehr gute chinesische Fachliteratur, also über Diätetik, aber das ist für Laien nicht verständlich. Die stehen da und sagen, wie, was? Qi-Stagnation, was soll das denn sein? Also die sind da vollkommen überfordert und Ruth schafft es halt wirklich, dass das für alle verständlich ist. Trotzdem würde ich sagen, ist es noch zu viel für manche, weil sie dann irgendwann verloren sind, aber trotzdem gibt es ein paar handfeste Rezepte, die man einfach mal weiter kochen kann, selbst ausprobieren kann. Und dann merkt man, okay, gefällt mir diese Richtung oder nicht. Und dann kann man ja weiter in Details gehen, kann Kurse besuchen und so weiter. Also zum Einstieg ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch. Und sie geht dann da auf verschiedene Lebensphasen ein. In welcher Lebensphase ist was besonders gut? Gibt auch nicht nur Kraftsuppenrezepte, sondern auch zum Beispiel im Frühling gibt es eine Putenkraftbrühe, ein Rezept, aber dann gibt es auch ein Risotto, wo dann diese Putenkraftbrühe eingebaut wird. Das heißt, sie guckt immer, wie kombiniere ich, wie bringe ich, wo kann ich irgendwo meine Kraftsuppe schlau parken? Ja? Also wo baue ich die ein? Das, was du mir im Vorgespräch erzählt hast mit dem, du nimmst ein Kraftsuppenkonzentrat, schüttest dann auf mit heißem Wasser, dann darauf Tomatensaft, dann hast du eine, was haben wir gesagt, Gazpacho für Anfänger. Also sowas wäre jetzt bei Ruth Rieckmann nicht direkt drin, aber das ist zum Beispiel auch eine Idee zu sagen, wie mache ich mir das einfacher im Alltag, wo kann ich es überall einbauen? Und auf der anderen Seite kann man die Kraftsuppe ja auch, und darauf weist sie auch hin, einfach als Energiedrink zwischendurch nehmen. Also anstelle eines Kaffees, sagen wir, ich brauche jetzt einen Kaffee. Nee, ich brauche nicht einen Kaffee, ich brauche jetzt eine Kraftsuppe.
Du hast eingangs ja schon erwähnt, du hast die Kraftsuppen für dich entdeckt, als du schwanger warst. Für welche Personengruppen ist es denn noch wichtig?
Ja, also man kann schon sagen, es sind alle vulnerablen Gruppen, wo ich aber jetzt nicht anfangen würde bei Säuglingen, die sind auch voll vulnerabel, sondern bei eigentlich der Schwangeren, der Wöchnerin und dann im Leben weitergehend bei gesundheitlichen Problemen wie Überlastung, Burnout, also zur Entlastung dann, bei Krankheiten zur Rekonvaleszenz, die können auch immer wieder passieren. Also ich hatte da auch während Covid, da habe ich ja angefangen, diese Kraftsuppen richtig zu professionell herzustellen. Und da habe ich dann extra eine Kraftsuppe entwickelt für die Auswirkungen von Covid auf die Lunge. Das ist also eine Rinderkraftbrühe mit Birne und Rettich. Und dass man da einfach ganz gezielt für die Rekonvaleszenz sehr, sehr gut arbeiten kann. Dann habe ich einige Menschen wirklich mit Allergien, das ist dann schwierig, weil was darf dann überhaupt noch rein in der Kraftsuppe? Also muss man individuell arbeiten. Dann für Senioren, um die zu stärken, ist das auch natürlich das A und O. Also eigentlich ist das Qi, was in Fleischkraftsuppen ist, das, was dann auch den Senioren hilft, um überhaupt Qi aufzubauen und Blut zu bilden. Also das, je älter man wird, umso wichtiger ist es eigentlich auch dann eine Fleischkraftbrühe zu sich zu nehmen. Aber es gibt ja auch andere Trends, das wissen wir. Genau. Mal sehen, was passiert, wenn wir alt sind, wie wir uns dann ernähren. Also ich bin da sehr gespannt, weil ich esse auch immer weniger Fleisch und mal gucken. Ja, ist ein anderes
Ja, das
Thema.
wollte ich dich gerade fragen. Also, du hast ja gesagt, du hast dich 15 Jahre vegetarisch ernährt, bevor du
Ja.
angefangen hast mit den Kraftsuppen. Wie bist du denn damit umgegangen, dass du gemerkt hast, dass du mit rein vegetarischer Ernährung nicht genug Nährstoffe bekommst?
Ich glaube, mir ist das wirklich erst aufgefallen, als ich durch die Studierzeit durch war. Die Studierzeit und ohne Kind und so weiter ist immer noch mit auch irgendwas essen, lecker kochen, egal was. Ich habe sehr viel Indisch gekocht und so und viele scharfe Gewürze. Und ich war jetzt nicht so eine Käsebrot-Studentin, aber schon so wilde Sachen gekocht. Und dass dann irgendwie während der Schwangerschaft tatsächlich eigentlich erst aufgefallen ist, da ist ein Mangel und der ist über Jahre entstanden. Und deswegen war auch dann, also das zeigt sich ja oft erst in der Schwangerschaft, das, was vorher sowieso angelegt war. Und da hat es eigentlich dann begonnen, dass ich gemerkt habe, nee, das Baby hat Lust auf ein Würstchen. Also wenn man schwanger ist, sagt man, das Kind verlangt. Weil halt der Mangel da ist und dann wird es akzeptiert. Ach so, es ist fürs Kind. Und später merkt man dann, weil ja diese Mutter-Kind-Einheit bleibt ja bestehen bis 2 Jahre oder so, dass dann vielleicht das Kind gar nicht mehr das braucht, weil es nicht mehr gestillt wird. Aber ich habe selbst gemerkt, dass es mir gut tut. Und dann hat der Lebensgefährte meiner Mutter, der war irgendwie so Hobbyjäger und der hat angefangen, so Wildschwein und Reh und sowas mit nach Hause zu bringen. Und das war für mich dann ein Argument zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall unbelastet und das kann ich ja mal probieren. Und da hab ich mich dann sozusagen wieder selbst angefüttert. Ich glaube trotzdem, dass auch so vegan oder vegetarisch zu leben, auch besonders in der Jugend, dass das auch seinen Sinn hat. Ich glaube, das ist was, was man nicht jetzt unterbinden sollte, wenn es nicht in eine krankhafte Richtung geht, sondern ich kenne viele Mütter, die sagen, aber die müssen doch jetzt mal Fleisch essen oder so. Das hat man immer noch tatsächlich. Aber ich finde, das muss nicht sein, sondern wenn man da aufpasst, wie man sich vegan oder vegetarisch ernährt, geht es auch durchaus ohne.
Hast du da auch was im Angebot für Menschen, die vegetarisch und vegan leben?
Also von Kraftsuppen habe ich welche, genau. Ich stelle da welche her. Ich bin ja TCM-Ernährungsberaterin, aber ich darf nach dem deutschen Recht keine TCM-Suppe verkaufen. Das ist nicht erlaubt. Und deshalb verkaufe also meine Kraftsuppen sind Jahreszeitensuppen und ich verkaufe die nach den Jahreszeiten, nach den gängigen. Plus die Spätsommerzeit, also die Erde, das Dojo-Zeit. Also 5 Jahreszeiten gibt es bei mir, das ist vielleicht das Besondere. Und da habe ich halt jeder Jahreszeit eine Fleischsorte zugeordnet und dann jeder Jahreszeit auch eine vegane Variante, weil ich habe ja mal eine Zeit lang für die Alsterhebammen in Hamburg Kraftsuppen vom Suppenhuhn für die Wöchnerinnen produziert. Und da haben die sehr bald gesagt, ja, aber das geht nicht so gut in Hamburg, weil in Hamburg sind mittlerweile, keine Ahnung, in dem Stadtteil, wo die gearbeitet haben, 2 Drittel Veganerinnen unterwegs und die wollen keine Hühnerkraftsuppe. Und deswegen, das war eigentlich der Anstoß, sagen, okay, ich gucke, was geht da für die. Und da gibt es dann eine, die heißt vom Feldgemüse und da habe ich dann halt extrem viel hoher Gemüseanteil, ist das, worauf ich baue. Und dazu kommen halt auch blutbildende und den Geist beruhigende Kräuter. Also zum Beispiel in der Rosenblüten drin, die den Shen beruhigen. Und da ist viel Fenchel drin und Anis, was das die Verdauung anregt und die Mitte stützt. Was ich nicht mache, ich arbeite nicht mit chinesischen Kräutern. Natürlich könnte man da bei der Wöchnerin den Jujuben reinbringen oder die rote Dattel oder was weiß ich. Oder auch bei anderen veganen Suppen, die Angelika-Wurzel ist auch sehr gut, aber ich mache das nicht professionell, sondern nur für den privaten Bereich, weil ich, wenn ich damit anfange, in sehr hohe Kosten komme. Ich versuche immer ein Substitut zu finden, was deutsch ist oder europäisch, also regional einfach Lösungen zu finden, weil das ja auch eigentlich nicht zu vertreten ist, dass man jetzt irgendwelche Ingwerknollen aus China einliefert. Also die gibt es mit Ingwerknollen zum Beispiel, gibt es mittlerweile in der Lüneburger Heide in Bioqualität, wird die angebaut. Also es ist eine Möglichkeit. Also sowas gibt es auch in meiner Kraftsuppe dann an Ingwer oder so. Das ist dann nicht nur europäisch, sondern es ist auch mal ein Pfeffer drin oder so. Und den kriege ich natürlich nicht aus Europa, sondern den hole ich dann halt woanders her.
Worauf achtest du noch bei den Zutaten?
Ich achte darauf tatsächlich, dass die von nicht so weit herkommen. Das ist mir wichtig, dass ich schaue, kann ich das aus dem norddeutschen Raum bekommen? Ich war ja auch eine Zeit lang Partnerin der Regionalwert AG Hamburg. Das ist die setzen sich ein für Regionalität und Erhalt der Landwirtschaft im norddeutschen Raum. Und da ist die Möglichkeit, dass ich da halt bei Bauern direkt einkaufe und da auch manchmal Zutaten bekomme, die halt jetzt irgendwie ein bisschen komisch krumm gewachsen sind oder was weiß ich. Und da sage ich, ja, das ist ja egal, weil jetzt kommt ja eh die Kraftsuppe und da muss das nicht besonders schön sein. Also da kann man schon auch so ein bisschen Lebensmittel retten, das kann man probieren. Und was mir auch wichtig ist, wirklich ganz wichtig ist, das mit dem, woher beziehe ich das Tier, was in die Kraftsuppe kommt. Und das ist schon auch eine Herausforderung. Also es ist jetzt zum Beispiel im urbanen Raum in Hamburg gar nicht so einfach, an echtes Suppenhuhn zu kommen. Also wenn jetzt jemand auf dem Land lebt, ist es viel einfacher zu sagen, okay, ich gehe zu dem Biohof, ich weiß, die haben da Bio-Eier, also werden die auch Bio-Suppenhühner haben. Das ist, wann werden die geschlachtet und dann hingehen, ja. Aber hier muss ich erstmal jemanden finden, der in der Nähe ist. Und ich habe jetzt halt meine zwei, drei Lieferanten und da kaufe ich dann halt ein. Und im Notfall, wenn ich etwas nicht bekomme, dann gehe ich in den Bioladen und kaufe das da. Also es ist nur Bio-Ware, weil ich da voll dahinter stehe und weil ich auch den Unterschied mittlerweile schmecke. Ich schmecke, was ist das für eine Möhre? Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau.
Welche Zutaten hast du immer im Haus?
Was habe ich immer im Haus? Ich habe immer im Haus Kraftsuppen. Ich habe immer im Haus tatsächlich zurzeit Hafer. Ich habe Hafer als Ganzkorn und dann habe ich so eine Flockenmaschine und dann kann ich das entweder flocken für ein leckeres Porridge morgens oder ich verkoche das auch als Ganzkorn, den Hafer, als Beilage. Und da ist mir das tatsächlich wichtiger als immer ein Sack Kartoffeln. Also mein Mann ist eher so, ich muss immer Kartoffeln im Haus sein und ich sage, ich muss immer Hafer im Haus sein. Dann habe ich eigentlich auch immer frische Kräuter da. Ich habe immer irgendein Gemüse der Saison da, weil ich da kein Fan bin von Gemüsen, die nicht in die Jahreszeit passen, dass ich die dann koche. Also ich passe da auf, dass ich saisonal koche. Und genau mit dem Eiweiß ist es bei mir so ein bisschen ein Problem, weil ich habe seit 3 Jahren eine Caseinallergie entwickelt. Das kann man auch in späteren Jahren entwickeln, leider. Und da habe ich erst gemerkt, oh, jetzt darf ich was nicht. Ich darf keine Milchprodukte mehr, nichts mehr. Und das war erst eine große Trauer, auch für gerade in meinem Beruf, so von wegen, ich feiere die Vielfalt und ich darf das dann auf einmal nicht mehr. Und jetzt mittlerweile merke ich, nee, das ist schon eine gute, ich nehme es als Challenge, eine gute Herausforderung zu gucken, wie kann ich Milchprodukte ersetzen. Und deswegen habe ich mich auch sehr aus dem veganen Sektor jetzt rumgetrieben, aus eigenem Interesse oder Bedürftigkeit. Und ich muss sagen, dass diese ganzen Fleischersatzprodukte, die da sind, das ist meistens der letzte Mist, muss ich sagen. Also das sind hochverarbeitete Lebensmittel, die wirklich nicht zu empfehlen sind, die eigentlich Fastfood sind und keine gute Wirkung auf die Verdauung haben. Und deswegen gucke ich halt immer nach Eiweißquellen tatsächlich, weil ich halt die Milchprodukte nicht mehr darf. Und ich komme jetzt sehr gut zurecht mit Tofu, mit Seitan, Pilze. Sehr viele Nüsse, da esse ich tatsächlich auch, in welcher Art. Und ich habe angefangen, halt sowieso umzudenken. Bei mir ist nicht das zentrale Objekt im Teller das Fleisch und die Beilagen, sondern das ist Gemüse ist die Hauptperson und dazu kommt eventuell mal ein frisch gebratenes Stück Huhn oder eine Fleischkraftbrühe oder also esse ich ja schon Fleisch, aber versuche das halt anders zu designen, den ganzen Teller. Also es kann auch in der Mitte liegen als zentrale Sache ein Bohnenburger aus schwarzen Bohnen hergestellt und dann dazu die Gemüse, ja. Und das ist eigentlich auch ein Freimachen von den alten Vorstellungen, wie ein Teller auszusehen hätte im deutschen Raum. Und was da sehr geholfen hat, finde ich, ist die Entwicklung dieser Bowls, die es überall in der Stadt gibt. Also so pack doch rein die Bowl, was du möchtest. Und das hat geholfen, diese Schranken im Hirn aufzulösen. Und die jungen Erwachsenen sind da super kreativ. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, was es da für ein Angebot mittlerweile gibt. Also genau. Und von daher, das, sonst versuche ich jetzt nicht vollkommen zu meiden, das tierische Eiweiß, sondern ab und zu mache ich mal so eine halbe Scheibe Ziegenkäse oder so und gucke, was passiert mit mir. Ja? Also ich ist nicht so, dass ich da so das vollkommen vermeide.
Die nächste Frage traue ich mich schon fast nicht mehr zu stellen. Tiefkühlkost, kommt das bei dir
Hey.
ins Haus?
Ja, also sagen wir mal so. Ich immer anpassen der Situation. Als ich zwei Teenager im Haus hatte, die jetzt hier nicht mehr wohnen seit einem halben Jahr, sondern jetzt sind wir hier alleine, hatte ich einen Kühlschrank, der hatte eine Abteilung Tiefkühl. Und dann hieß es irgendwann, Mama, das ist zu klein. Wir brauchen mehr Tiefkühlware. Ich sagte, okay, wir machen jetzt einen neuen Kühlschrank mit drei Fächern und da könnt ihr euch bevorraten. Und dann irgendwann ist diese Zeit überstanden. Ich selbst habe dann jetzt einen neuen Kühlschrank. Da ist nur noch ein kleines Eisfach drin. Und zwar brauche ich manchmal sowas wie eine Möglichkeit, etwas einzufrieren, was sonst schlecht werden würde. Und bevor ich es wegschmeiße, tue ich es da rein. Die Sache ist nur, wenn ich es dann wieder raushole, also da liegt jetzt kein Tiefkühlpizza drin, logischerweise, sondern irgendwas, was ich gekocht habe, was irgendwie zu viel war. Wenn ich es auftaue und dann ist es mir wichtig, dass ich es wieder sozusagen das Qi neu, das wecke sozusagen. Also das heißt, ich taue es auf, gucke mir an, was ist in dem Gericht drin und nehme die Gewürze, die eh in dem Gericht enthalten sind und mach nochmal eine neue Dosis dran. Also wenn da jetzt Ingwer dran war, reibe ich nochmal ein bisschen frischen Ingwer rein. War da Pfeffer drin, mache ich nochmal ein bisschen Pfeffer drüber. Also das wird dann sozusagen wieder energetisiert und dann habe ich ein besseres Gefühl und ich weiß ja auch, dass laut TCM Einfrieren total kalt macht, das Lebensmittel. Und deswegen will ich ja auch Wärme, also deswegen gehe ich über die Gewürze Wärme wieder hinzufügen. So. Der Super-GAU wäre es, wenn man das dann auch noch in der Mikrowelle erhitzt.
Genau.
Ah, das war wahrscheinlich eine nächste Frage. Ich habe keine. Ich habe keine Mikrowelle und das ist das Einfachste zu sagen. Einfach, okay, ist es was, was ich vermeiden will, dann ist es einfach nicht im Haus. So wie Menschen, die sagen, ich habe gar keine Süßigkeiten im Haus, dann kann ich auch keine essen. Oder also, dass man einfach sagt, gut, es ist eine Entscheidung und ist oft das Problem, auch wenn Wöchnerinnen auf Station liegen im Krankenhaus und wollen sich eine Kraftsuppe erwärmen. Wie mache ich denn das dann, wenn ich im Krankenhaus bin? Es gibt, wenn überhaupt, eine Mikrowelle, meistens keine Möglichkeit für Patientinnen, irgendwas Essen zuzubereiten. Und ein Kollege von mir, der auf so einer Palliativstation arbeitet, der hat jetzt gesagt, der hat da eine neue Art, die Kraftsuppe zu erwärmen. Und zwar nimmt man einfach einen Babyfläschchenerwärmer, der so einen bisschen größeren Durchmesser hat. Stellt da ein Glas Kraftsuppe rein oder irgendeine Mahlzeit, die man gerne zu sich nehmen möchte von zu Hause. Und erwärmt das in dem Babyfläschchen-Erwärmer und kann dann halt auch in der Klinik sich selbst versorgen, unter anderem. Das ist so die Idee. Und der hat es dann so angeschafft, dass halt jeder Patient, der das benutzen möchte, bekommt dann einen Babyfläschchen-Erwärmer aufs Zimmer gestellt. Das wird natürlich dann vom technischen Dienst des Krankenhauses abgenommen, ist sicher. Und das darf benutzt werden. Also das fand ich eine tolle Lücke, die er da gefunden hat. So, ja. Kann man auch machen, wenn man in der Kur ist oder so. Vielleicht, wenn jemand in Kur ist, sagt, okay, ich nehme ja ein bisschen meine eigenen Sachen mit.
Ja, das ist so wichtig, weil ich erlebe das bei meinen älteren Patienten, die in Senioreneinrichtungen sind und das Essen da, das ist nicht gesund.
Nee. Nee, das ist nicht gesund. Ich habe hier ich zeige dir das jetzt mal, oder ich beschreibe es am besten, weil es, genau, ist eine Gemüsebouillon von einer Firma, die ist eine Tütenkraftsuppe und die ist, wird auf einer Palliativstation im deutschen Raum verteilt. Da gibt es auch Spargelcreme, Tomatensuppe und so weiter. Und wenn ich da die Inhaltsstoffe lese, es ist einfach erstaunlich. Also die erste Zutat ist Salz. Dann kommt Maltodextrin, Zucker, Hefeextrakt, das heißt also Glutamat, Palmfett, Aromen und dann 10% getrocknete Karotten und Pastinaken. Das heißt, das ist nicht wirklich eine Gemüsekraftbrühe, sondern das ist ein Kunstprodukt. Und das ist einfach eine Erinnerung an die Kraft. Es wird sozusagen der Geschmack getriggert, Hühnerkraftsuppe oder Gemüsekraftbrühe. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit gab es das mal, in echt. Gut, das kann halt sozusagen diese virtuelle Kraftsuppe oder was immer das ist, das kann einen positiven Erinnerungsreiz setzen, aber Qi kann man vergessen, ist da nichts mehr drin.
Und das
Also
wäre
das,
gerade für solche Menschen wichtig, ne?
was eigentlich genau wichtig wäre, meine Mutter hat vor kurzem gesagt, oh, ich bin so alt, bei mir lohnt sich's eh nicht mehr. Ich ist doch egal, was ich esse. Hab gesagt, nein, das ist nicht egal. Gerade bei dir. Je älter du wirst, solltest du darauf achten, auf chi-reiche Lebensmittel. Und das heißt nun mal frisch zubereitet. Gute Lebensmittel in Bioqualität, wenn es irgendwie möglich ist. Worauf ich sagen würde, okay, besser ein konventionelles Gemüse als einen ganz, ganz schlappen alten Sellerie, der bio ist. Also da vielleicht die Frische geht schon vor der Schlappheit sozusagen. Aber trotzdem, diese Frische ist wichtig. Und dann tatsächlich finde ich, diese Frische ist ja nur zu erreichen, wenn das entweder ein sehr, sehr gutes Restaurant ist, die auch wirklich mit frischen Sachen arbeiten und nicht nur Convenience Food benutzen, oder aber man selber kocht. Das ist die Sache, das ist der Schlüssel. Die Frische ist eigentlich nur möglich, wenn ich sage, ich möchte gerne die Frische haben. Und ich möchte auch entscheiden, was in meinen Kochtopf kommt. Und das ist das, was ich halt in meinen Kochkursen versuche zu vermitteln, dass diese Selbstwirksamkeit, ich kann dafür sorgen, dass ich das beste, mir passende Essen zubereite. Und da müssen dann halt erstmal ein paar Hindernisse überwunden werden bei dem einen oder anderen, so von wegen Glaubenssätze, ich kann nicht kochen, bei mir brennt immer alles an und was weiß ich. Und ist es aber, das ist aber möglich tatsächlich und die Gruppe stützt da auch. Also da gibt es immer ein paar, die können überhaupt nicht kochen und es gibt ein paar Teilnehmerinnen, die können kochen und dann versuche ich die immer so schlau zu kombinieren. Also dass eine versierte Person eine Kochanalphabetin an die Hand nimmt und dann können die sich gegenseitig coachen. Manchmal ist es auch so, dass jemand nicht zusammen kochen möchte und dann kriegt der alleine ein Rezept, was einfach ist, weil es muss irgendwie, diese Rezepte müssen eine Gelinggarantie haben bei Menschen, die nicht gut kochen können oder denken, sie könnten das nicht. Es muss funktionieren. Es ist ganz wichtig. Und wenn es nur eine Haselnuss-Schokocreme ist, die sie anrühren oder so, also es ist einfach wichtig, dass was Gutes bei rauskommt. Und das ist dann der Einstieg dafür, zu sagen, ah, ich kann ja doch kochen. Ah, das geht ja vielleicht oder so. Was ich also in meinen Kursen probiere, ist hauptsächlich zu inspirieren. Und eine Neugier zu wecken auch, weil ich finde eigentlich, dass die Neugier die Türen öffnet. Also die Neugier, ich will wissen, was gibt es da noch mehr an Geschmäckern? Ich will wissen, wie bereitet man jetzt eigentlich Spaghetti Bolognese vegan dazu? Wie geht denn das überhaupt oder so? Ja, also dass dann einfach der Appetit tatsächlich angeregt wird durch so kleine Inspirationen. Und das ist dann auch das, dann gibt es ein Rezept, was zu Hause nachgekocht werden kann. Und wenn es gut läuft, kochen die Leute das dann auch in der Jahreszeit jeweils. Und dann sagen sie, jetzt bräuchten wir neue Rezepte, jetzt eine neue Jahreszeit. Und dann, ja, dann geht es auch weiter. Dann ist es etwas, was man sich auch selbst erarbeiten kann, was man lernen kann. Man kann kochen lernen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und freuen die Leute sich dann auch, also dass sie sich gesünder oder wohler fühlen?
Ja, also es fängt meistens an mit dem super Einstieg ist immer das Frühstück. Das Frühstück ist ja auch in der TCM sehr wichtig. Wird ja gesagt, dass man da am meisten essen soll. Das finde ich, würde ich jetzt ein bisschen mittlerweile, wir leben in einer anderen Zeit, nicht so unterstreichen. Also bei mir ist es so, dass ich auf jeden Fall frühstücke, sagen wir mal so, und warm frühstücke. Und jetzt aber nicht ein Riesenberg, den größten des Tages oder so. Und oft ist es so, dass wenn man die Menschen dazu bringt, dass sie überhaupt mal frühstücken, dass dann schon der Tag vollkommen anders läuft.
Stimmt, ja.
Und bei den, auch bei Veganerinnen, bei Jungen, ist es so, dass wenn die ein warmes Frühstück nehmen und nicht immer so viel Rohkost oder auch mal eine warme Kraftsuppe, eine vegane nehmen, dass das alleine schon das Wohlbefinden steigert, weil sie überhaupt mal warm essen am Tag. Und gerade Veganerinnen und Vegetariern würde ich auch raten, mindestens zweimal am Tag warm zu essen. Also das geht auch eigentlich. Wenn du sagst, okay, morgens ist auf jeden Fall warm, ist es schon mal für viele eine Änderung, Veränderung. Und dann noch eine zweite warme Mahlzeit am Tag. Und das wäre schon wichtig. TCM würde ja am liebsten morgens, mittags, abends warm essen, aber das ist meistens nicht realistisch im Berufsalltag. Also als meine Kinder klein waren, habe ich das auch gemacht, aber dafür brauchst du jemanden, der vor Ort ist und die Küche in seiner Obhut hat. Sonst funktioniert das nicht.
Ich habe es jetzt auch gemerkt, als es so warm war. Also wir sind ja hier in Frankfurt am heißesten Ort in Deutschland.
Oh, alter Walter, ja.
Und da habe ich ganz gegen meine Gewohnheit viele kühlende Nahrungsmittel gegessen. Aber irgendwann hat mir der Bauch wehgetan.
Ja, genau. Und das, ich habe das auch tatsächlich, bin ja auch gebürtige Südhessin und ich kenne dieses Klima und es ist wirklich, deswegen gibt es halt auch, das ist aus Ruth Rieckmanns Kochbuch auch, diese Gazpacho, die auf Kraftsuppe basiert, ja. Also man schüttet dann nicht anstelle des Wassers zu dem rot pürierten Tomaten und Paprika und Gurken Wasser, sondern einfach eine Kraftbrühe, eine kalte Kraftbrühe natürlich, also eine gekühlte, eine abgekühlte. Und da könnte man sogar, ich habe das ein bisschen recherchiert mit der Gazpacho, die wurde auch in Italien früher in bestimmten Bezirken mit Kalbsbrühe aufgegossen. Das ist wirklich so. Also, dass da auch eine Fleischkraftbrühe dran kann an der Gazpacho, das geht. Und das ist einfach auch dann, wenn wir das ganze Yin durch rohe, kühlende Lebensmittel produzieren, brauchst irgendwo den Funken Yang. Also das wäre dann in der Gazpacho das Chili oder Knoblauch. Aber man kann das noch mehr stützen, indem man sagt, okay, da parke ich meine Kraftsuppe drin. Und wo es auch geht, ist tatsächlich bei den ganzen Smoothies, dass man da auch guckt. Smoothies könnte man auch anstelle mit Hafermilch aufgießen oder so, könnte man auch sagen, ich gieße es mit Kraftsuppe auf. Das geht. Also da hatte ich auch mal ein Rezept kreiert für mit so Blaubeeren und Kraftsuppe und Birne und so weiter. Und das ist auch eine Möglichkeit. Also, weil man merkt das, dass die Verdauung dann schwächelt und dann kommt auf einmal, dann heißt es so Sommerdiarrhö. Woher kommt das denn?
Ja.
Ja, es ist einfach zu kalt, zu viel Eiscreme und kühlendes, kühlendes. Ich finde es interessant, wenn es so heiß hier draußen ist. Das ist jetzt in Hamburg ja auch so ein bisschen heiß geworden, tatsächlich. Heute ist schon wieder besser. Aber dass dann selbst ein Glas Wasser, was Raumtemperatur hat, wird als kühl empfunden. Das ist schon interessant. Und dann merkt man mal, dass das Wasser ja an für sich auch sowieso eine kühlende Temperatur hat, ja. Und wenn es dann jetzt nicht heiß getrunken wird. Also was ich habe jetzt so ein Rezept von Ursula Peer, die hat so einen TCM-Küchenkalender gemacht mit Florian Ploberger zusammen. Und da ist das Rezept für den August, für den Juli. Ein Melonen-Tomatensalat. Und den habe ich jetzt ein paar Mal gekocht und habe dann gemerkt, nee, der ist mir immer noch zu kühl. Also die Paprika, die da drin ist, wird zwar im Ofen gegart und abgezogen und so weiter. Aber es die rohe Melone, rohe Tomate, kein Knoblauch, keine Zwiebel, ist dann auch nur in kleinen Portionen verträglich tatsächlich. Und was ist, wenn ich so ein Gericht habe? Gut, dann gucke ich, welche Beilage wähle ich dazu. Also ich würde jetzt da nicht dazu ein leichtes weißes Baguette essen, sondern ich würde sagen, gut, dann esse ich dazu eine warme Hirse oder so. Ja? Also ich kann dann ja immer noch gucken, wie kann ich meine Mitte noch ein bisschen stützen, wenn ich das Originalrezept nicht so verändern möchte, dann ist es eine Möglichkeit, da noch eine Beilage dazu zu nehmen.
Auf deiner Webseite sieht man dich glücklich lächelnd in einer professionellen Küche und im Hintergrund stehen große Suppentöpfe auf dem Herd. Und aus
Ja.
dem Bildtext erfahren wir, dass du sehr gern und oft Chefin am Topf bist. Was macht dich denn glücklich, wenn du am Kochtopf stehst?
Ja. Also Chefin hat ja im Englischen den nicht Begriff Chef, Chief, sondern also es hat ja heißt ja der Küchenchef
Ja.
tatsächlich. Also von daher ist so ein bisschen doppeldeutig gemeint. Ich habe aber ja gar keine, ich bin ja gar keine ausgebildete Köchin, sondern ich bin ja eigentlich Theaterwissenschaftlerin. Das heißt also, ich spiele so ein bisschen mit diesem Begriff. Aber das Glückliche ist wirklich so, dass es mir, also ich brauche das Kochen richtig, das ist richtig wichtig für mich. Ich mache das schon immer. Und deswegen ist es für mich immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn die Leute sagen, das Kochen macht mir nur Stress. Das ist total überflüssig und ich habe keine Zeit dafür. Und ich glaube, es ist eher sowas, dass ich sehr früh erkannt habe, dass ich damit, mit dieser Tätigkeit des Kochens, meine Kreativität einbringen kann. Ich koche mit allen Sinnen, wenn ich koche irgendwie und bin da ganz absorbiert drin und ich erde mich auch. Also ich mache ja auch einige intellektuelle Arbeit am PC und so weiter oder Vorträge vorbereiten, Rezepte arbeiten und so. Aber der wichtigste und mir beste Teil ist immer dieses, okay, ich habe ein Rezept und jetzt muss ich gucken, ob das auch geht. Ich muss es anwenden und muss gucken, muss währenddessen was verändern, muss das richtig komponieren. Das ist für mich wirklich eine kreative Tätigkeit. Und deswegen sage ich auch immer, das ist sowas wie, ja, wie malen oder so. Also ich denke auch, wenn ich koche, sehe ich die Farben, die jetzt da rein müssen. Also ich habe ein Gericht und dann merke ich, ups, ich kriege Rot. Und dann gucke ich, was könnte als Rotes passen oder da fehlt Grün. Und dann gehe ich wirklich, so gehe ich wirklich davor. Also das ist wirklich so eine Malerei im Inneren, die passiert, wo dann ein gutes Rezept rauskommt. Und das Wichtige ist, finde ich, bei so einem kreativen Prozess, und vielleicht ist das, was man lernen kann, da kann auch mal was bei rauskommen, wo man sagt, das schmeckt ja null. Das sieht zwar gut aus, aber das kriegt man nicht runter. Also das heißt, oder es schmeckt nicht jedem, der da jetzt am Tisch sitzt. Das heißt, da auch den Mut zu haben, auszuprobieren und auch mal was wegschmeißen zu müssen. Das haben Maler genauso, die schmeißen auch mal was weg. Oder Schriftsteller sagen, nö, das ist nichts. Und da vielleicht einfach den Mut zu haben, auszuprobieren, zu forschen, rauszufinden, was tut mir wirklich gut. Nicht nur, ich meine, nicht nur dieses, was tut mir gut, jetzt die tut Chips oder so. Das ist ja nicht das, was einem gut tut, sondern was tut mir langfristig gut und was ist das, wo ich mich selbst mit nähren kann und mich selbst stillen kann auch tatsächlich und angebunden bin mit mir selbst in dieser Welt. So würde ich das irgendwie sehen.
Ja.
Also ich gucke auch nach draußen, was für wie Grad sind es da draußen? Aha, 30, okay. Was für ein Wetter habe ich denn in mir? Habe ich in mir auch 30 Grad oder habe ich gerade 15 Grad und meine Füße sind kalt oder so? Also das ist, was bei mir nicht passiert, aber bei anderen Menschen vielleicht. Und dann gucke ich ja, was muss ich wählen, damit ich ausgeglichen bin mit in mir drin plus dem Außen.
Sehr
So.
chinesisch.
Ja, genau.
In China hat ja Essen auch eine soziale Bedeutung. Also Nadine Zech erzählte mal von ihrer Zeit, als sie dort war, dass man nie alleine essen gegangen ist. Man hat immer ein paar Leute angerufen und ist zusammen ins Restaurant gegangen.
Ja,
Welche
toll.
soziale Bedeutung hat für dich das Essen oder was erlebst du auch so bei deinen KursteilnehmerInnen?
Also ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich habe ja, wie gesagt, meine Kinder sind aufgewachsen mit regelmäßigen Mahlzeiten von mir gekocht, also sehr, sehr traditionell. Und dass es einen Familientisch gibt und dass man die Kinder auch in die Küche lässt tatsächlich. Also dass man die Kinder arbeiten lässt in der Küche und nicht irgendwie sagt, zu gefährlich das Messer, du darfst es nicht machen oder meine Küche oder sonst wie. Also das war nicht mein Reich, sondern ich habe es geteilt und das ist wichtig. Und ich würde sagen, dass mindestens eine warme Mahlzeit am Tag oder eine Mahlzeit vielleicht. Brechen wir es runter. Am Tag, die gemeinsam in der Familie eingenommen wird, das wäre schon sehr, sehr gut, wenn man das schafft überhaupt, je nachdem, wie alt die Kinder halt sind. Und wenn das nicht geht, dann am Wochenende zusammen kochen, gemeinsam einkaufen gehen, gemeinsam kochen, gemeinsam verspeisen, gemeinsam aufräumen. Also, dass man das einfach wirklich versucht, wieder in die Gemeinschaft zu bringen. Nun weiß ich aber, dass sehr viele Menschen gar nicht mehr in Familie leben, keine haben oder auch nie eine wollen und alleine sind, alleine leben. Und das würde ich sagen, gut, das ist super, wenn man Freunde hat, mit denen man essen gehen kann, aber man kann das nicht jeden Tag tun. Und deswegen würde ich, was ich auch tatsächlich lehre, was mir wichtig ist, dass man für sich selbst den Ernst nimmt, sich den Tisch schön deckt. Dass man nicht irgendwo im Stehen ein Croissant, einen Kaffee runterschlürft, sondern dass es einfach zu Hause die Möglichkeit ist oder auch in dem Restaurant einen schönen Tisch zu haben. Am besten ist es, zu Hause für sich selbst einzurichten. Also das ist eigentlich ein ritueller Platz, an dem man Platz nimmt, wo man selbst sitzt, es sich schön macht und wo man gerne ist und wo auch andere Dinge, die verdaut werden müssen, irgendwelche Nachrichtengeflimmer, Handys, nicht da sind. Also das ist nur der Tisch. Es geht nur ums Essen tatsächlich. Und das ernst zu nehmen und da kann man einfach sich Gutes tun und sich da nicht einsam fühlen, sondern sagen, nee, ich tue etwas für mich. Ich gehe auch allein ins Sportstudio oder ich jogge durch den Wald. Da kann ich auch mich hinsetzen und etwas für mich zubereiten. Ja? Also das ist mir ganz wichtig, weil es wird immer so propagiert, so alles in Gemeinschaft und so, aber bei vielen sieht die Realität anders aus.
Ja.
Und da auch das zu berücksichtigen, so.
Wollte noch mal über deine Tätigkeit als Qigong-Trainerin sprechen. Gibt es da einen Bezug auch zu dem Kochen? Siehst du da Parallelen oder ist das für dich eher ein Gegenpol?
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe hier so ein Buch, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, von David Leggett. David Leggett, Selbstheilung durch Ernährung heißt das. Das habe ich schon ewig lange, das Buch. Und der schreibt Rezepte, ganz viele Rezepte, TCM-Rezepte sind da drin, zu 80er-Jahres-Style, ein bisschen mit so lustigen Cartoons und so. Und ich habe den aber immer ganz gut gelesen, gerne gelesen, weil der so einfach formuliert ist und ich das dann gut weitergeben kann. Und ich habe mich irgendwann gefragt, was ist das Qi eigentlich? Was da ständig geredet wird. Qi im Lebensmittel, mehr Qi aufbauen. Und im Lebensmittel kann ich das ja schmecken. Ich weiß ja, okay, es ist eine Frische, es ist ein Fleisch, es hat viel mehr Qi als eine Möhre oder so. Ja, okay. Aber ich wollte das mehr an mir erfahrbar machen, in mir drin. Und da habe ich da bei diesem besagten Buch da von Leggett, habe ich da drin rumgeblättert und da stand hinten ein Verweis, dass er auch Qigong unterrichtet in England. Da dachte ich, ach, das ist ja jetzt ein Zufall. Und da habe ich ihn kontaktiert und habe dann online Qigong-Unterricht bei ihm genommen, tatsächlich, mit lauter Engländern zusammen. Und das war eigentlich ganz toll, weil das auch einer ist, der halt Diätetik und Qigong vereint und ich dann gemerkt habe, dass das mir weiterhilft, die Diätetik mehr zu durchdringen und das eine das andere befruchtet. Ich meine, normalerweise haben wir ja fünf Säulen der TCM und am liebsten würde ich alle können, ja, aber so lange ist das Leben, glaube ich, nicht mehr, dass ich ja alles schaffe. Und jetzt habe ich wenigstens zwei. Es ist auch ganz wichtig, tatsächlich in der Ernährungsberatung kommen ja oft ganz, ganz viele, unglaublich viele Menschen mit Leber-Qi-Stagnation. Und so unheimlich viel kann ich da nicht machen mit der TCM, Diätetik. Und das Qigong bringt einfach nochmal den Bewegungsaspekt, dann gibt es speziell auch für diese Patientinnen rein, dass da oft Bewegung der Schlüssel ist. Und es tut mir halt selbst auch enorm gut. Also ich merke, dass es für mich halt auch eine Entspannung ist, hilft mir zu verdauen, die Tageseindrücke. Ich mache es gerne abends, Qigong. Wenn ich es weitergebe, ist es so, dass ich das nicht so sehr anstrengend ist tatsächlich, weil ich ja selbst mitpraktiziere.
Ja.
Also beim Kochkursleiten ist ja eher so, dass man ständig gucken muss, oh, brennt nichts an, klappt das auch alles und so. Und beim Qigong ist es ja so, dass die Eigenwahrnehmung da ist und gleichzeitig noch die Außenwahrnehmung. Und man kann sich sozusagen, es ist eher so ein Kreislauf, man kann sich immer wieder selbst auch aufbauen, während man gibt und nehmen, geben und nehmen ist so ein Kreislauf eher. Und das ist ganz schön. Also ich bin da ganz beglückt mit. Und es hat auch meine Einstellung zum Essen verändert, weil Qigong ja sehr still ist tatsächlich. Es gibt auch schnelle Übungen, aber meistens sind es langsame, stille Übungen. Der Umgang mit Stille im Alltag ist anders geworden dadurch, weil es ja sehr meditativ ist und dass ich auch merke, dass ich merke das auch in unseren Kochkursen, die wir machen, dass da manchmal, wenn wir sehr große Gruppen sind, es Leute gibt, die sagen, ich will gar nicht so in der Gesellschaft groß essen, das ist mir viel zu laut alles hier. Ich möchte gerne einfach nur die Nahrung, das Essen. Und jetzt haben wir ernsthaft daran gedacht, dass wir vielleicht auch bei Kongressen oder so, dass wir sagen, gut, es gibt einen öffentlichen Raum, wo sehr viele sitzen und sich lebhaft unterhalten, was du gerade erzählt hast, mit Zusammenessen gehen. Und es gibt vielleicht auch einen Ruheraum, wo die sitzen, die wirklich nur heute das Essen und sich genießen wollen und wo einfach Stille ist während des Essens. Und ich war mal eine Zeit lang in so einem, also habe da nur besucht eine Freundin in einem Zen-Kloster in Spanien. Und da ist es ja ganz normal, dass man schweigt während des Essens. Und ich fand das wunderbar. Also mir hat es sehr gut gefallen, weil es auch streng ritualisiert ist und so weiter. Und dass man einfach da auch wirklich guckt individuell, wie ist mein Befinden heute? Habe ich heute Lust auf Gesellschaft oder habe ich heute Lust auf Stille? Und das jeden Tag sich neu fragen und nicht eine Gewohnheit draus werden lassen, dass das so und so sein muss oder so. Also da immer neu gucken tatsächlich, immer frisch gucken.
Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, was ich nicht gefragt habe?
Ja, das ist ja die lustige Frage. Ich hatte noch was ich eigentlich interessant finde, also weil es so ein bisschen Zeitbezug hat gerade. Also man sagt ja, man sollte in der Woche mindestens 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel essen. Und da gibt es Menschen, die haben damit ein Problem. Und damit ist ja nicht nur Gemüse und Obst gemeint, sondern es sind ja auch Gewürze und Nüsse und Hülsenfrüchte und alles gemeint. Das ist ja alle pflanzlichen Lebensmittel. Und trotzdem kriegen die Leute da so ein bisschen einige Probleme mit. Und da zu sagen, das ist aus TCM-Sicht längst abgegolten. Also wir haben kein Problem, wenn wir uns nach TCM ernähren, 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel in der Woche unterzubringen. Das ist kein Problem für uns. Und dass das irgendwie schon interessant ist, was dann oft so propagiert wird, aber was eigentlich eine alte Weisheit ist. Ja, also wenn ich ordentlich TCM-mäßig koche, dann habe ich 60 verschiedene in der Woche. Ja, also das ist einfach. Und dass das aber dann wieder erwiesen ist, dass das diese Vielfalt an verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln halt das Mikrobiom so sehr stärkt und dass diese Mikrobiomvielfalt halt immer mehr abnimmt und dass dann halt die Menschen richtig überlegen müssen, was kann ich noch einbauen oder so. Und wenn man Freude am der TCM empfindet, also am chinesischen Kochen, sage ich jetzt mal, dann wird das sich einfach automatisch von selber regeln und man wird keine Probleme haben, 100 verschiedene unterzubringen in der Woche, ja, sage ich jetzt mal. Genau, das würde ich gerne mit auf den Weg geben. Also, dass wir vielleicht da schon sehr viel weiter sind, als das in der Öffentlichkeit bekannt ist. So.
Ich habe so richtig Hunger gekriegt, als ich dir zugehört habe. Was gibt's denn heute bei euch zum Essen?
Oh, ja, ich mache, glaube ich, die schnelle Variante, weil ich habe ja hier einen Podcast aufgenommen. Und zwar, jetzt haben wir Sommer, 26 Grad. Ich habe ein bisschen Hitze aufgebaut während des Interviews, also werde ich mir Zucchini andünsten mit ein bisschen Zwiebel, ablöschen mit einer veganen Kraftbrühe. Ich habe noch ein paar Nudel, schwarze Bohnen Spaghetti von gestern. Die waren noch dran. Und dann mache ich wahrscheinlich noch ein bisschen Zitronen- und Sojasauce dran und ein paar frische Kräuter. Und das ist mein kleines Süppchen, mein leichtes für den Mittag. Und genau, also das ist was, was auch irgendwie nebenher ganz schnell zuzubereiten ist.
Sehr kreativ.
Genau.
Also vielen lieben Dank für diesen sehr inspirierenden Podcast und du hast
Ja.
auch mich inspiriert, mich wieder mit mehr Experimentierlust ans Kochen zu begeben.
Ja, das ist wichtig, tatsächlich. Also das, weil das, was ich gesagt habe, das mit der die Neugier öffnet die Tür zu der Heilung, das ist eigentlich wirklich nicht festgefahren sein in alten Essensmustern. Genau, das, genau. Von daher, da freue ich mich sehr, dass ich dich inspiriert habe. Ja, das ist super. Ich hoffe, wir sehen uns mal in Person.
Ich hoffe es auch.
Ja.
Dann vielen Dank und tschüss.
Tschüss.